Ja, ganz herzlichen Dank für diese gemeinsame Anbetungszeit. Ich habe mich sehr gefreut, wie ihr uns damit hineingenommen habt in Gottes Nähe und uns Jesus hier so vor unsere Augen geführt habt, in die Anbetung hineingeleitet habt. Ja, dass wir ihn im Fokus haben, uns an ihm ausrichten können. Das war sehr schön. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, Rahel, für deine Moderation. Zum ersten Mal hier im Gottesdienst in der Leitung. Ich fand das richtig, richtig stark, wie du dich hier eingebracht hast, deine Begabung, die dir von Gott gegeben wurde, hier einsetzt. Herzlich willkommen im Team der Gottesdienstleiter. Du bist eine große Bereicherung, nachdem wir ja einige Jahre vergeblich Leute gesucht haben, die hier mit einspringen können, um das stark reduzierte Team etwas aufzupeppen. Vielen Dank für deine Bereitschaft dafür. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr, dass wir den Gottesdienst jetzt in dieser großen, bunten Runde gemeinsam gestalten können, um Jesus zu begegnen und über ihn zu staunen. Und ich stelle mir oft vor, wie würde denn Jesus so einen Gottesdienst gestalten? Wir kennen ihn ja im Neuen Testament, wie er in seiner Umgebung damals unterwegs war und gepredigt hat, Gespräche geführt hat. Und da fällt auf, dass er unendlich viel in Gleichnissen und Bildern gesprochen hat. Und bis heute haben diese Gleichnisse und Bilder solch eine Tiefe, solch eine Kraft, dass sie heute noch Menschen in ihrem Lebensumfeld, das 2000 Jahre später ist, immer noch ganz tief im Inneren ansprechen und berühren. Ich stelle mir oft vor, was würde Jesus heute für Gleichnisse und Bilder wählen? Wo würde er anknüpfen, um uns in unserer Lebensumwelt abzuholen und uns mit hineinzunehmen in das, was er uns weitergeben möchte? Und ich kann mir vorstellen, er würde nicht nur die alten Geschichten, die wir kennen und immer wieder auch zum Gegenstand unserer Predigten haben, also diese alten Geschichten nicht nur neu verpacken würde, sondern ich glaube, es würden mit Sicherheit auch viele neue Geschichten dazukommen, wo er genau weiß, das ist heute angesagtes Thema. Und ich überlege mir, vielleicht würde er sogar diese Geschichte erzählen, die ich Ihnen heute Morgen erzählen möchte. Geschichte von zwei Pärchen. Chris liebt Chrissy und Chrissy liebt Chris. Sie merken schon, diese Geschichte ist absolut nicht konform mit dem Bildungsplan für Baden-Württemberg 2015. Aber dazu stehe ich jetzt einfach mal. Ja, die beiden Menschen, junge Menschen, lieben sich von ganzem Herzen. Sie haben sich gefunden und genießen die Zeit miteinander und planen so nach und nach ihre gemeinsame Zukunft. Sie sind bereits seit einem Jahr zusammen und haben sich vor kurzem verlobt. Also es ist definitiv was sehr Ernstes. Die haben absolut die Absicht, miteinander das Leben zu führen, miteinander alt zu werden. Und in einem halben Jahr, da planen sie ihre Hochzeit. Weil es eben so was Festes ist, hatten sie die Gelegenheit, dass sie bereits eine kleine, schnuckelige Eigentumswohnung kaufen konnten, die sie jetzt gemeinsam beginnen einzurichten. Und so gehen sie jetzt miteinander durchs Bauhaus und suchen die Farben raus und die Fliesen und überlegen sich, wie kann man das Ganze am schönsten einrichten. Sie konnten sich nicht immer sofort einigen, aber es gab jedes Mal eine Lösung. Und so haben sie dann die Wochenenden und die Abende verbracht, um diese Wohnung gemeinsam zu renovieren. Sie haben gemeinsam die Rechnungen bezahlt und machen sich nun dran, das nach ihrem Geschmack einzurichten. Es ist nicht immer einfach, eben weil es anstrengend ist. Aber sie freuen sich auf diese gemeinsame Zeit, wenn sie dann endlich in einem halben Jahr nach ihrer Hochzeit zusammenziehen können und wenn der Chris seine Chrissy nach ihren Arbeitseinsätzen nicht mehr erst noch zu Hause abliefern muss. Sie freuen sich darauf, wenn sie endlich ganz beisammen sein können. Chris liebt Chrissy und Chrissy liebt Chris. Bertha liebt Berthold und Berthold liebt Bertha, denkt sie wenigstens. Aber sie ist sich da nicht mehr so ganz sicher. Denn eigentlich waren sie bisher immer sehr glücklich miteinander. Und sie erinnern sich sehr gerne an ihre Anfänge ihrer Beziehung, wie sie sich erst mal so verliebt haben, ineinander Blicke getauscht haben, Briefe getauscht haben und seither sich so eine richtig schöne Liebesbeziehung zwischen den beiden entwickelt hat. Und sogar seit wenigen Wochen zieren ihre Hände goldene Ringe. Es war so romantisch, wie er ihr auf den Knien einen Antrag gemacht hat und sie ihm voller Überzeugung ihr Ja zugehaucht hat. Ja, sie reifen jetzt die Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Und weil die Wohnung von Bertha groß genug ist, planen sie nach ihrer Hochzeit, kann der Berthold einfach mit bei ihr einziehen. Und jetzt schon überlegen sie, wie können wir die Wohnung einrichten? Sie gehen dann durchs Möbelhaus und das macht Spaß, so die gemeinsamen Möbel auszusuchen, die ihnen entsprechen, gemeinsam zu bezahlen und dann das so nach ihrem Geschmack zu gestalten. Nur irgendwas ist nicht mehr so ganz, wie es mal war. Irgendwas stimmt nicht. Vor 2 Wochen ist es der Bertha zum ersten Mal aufgefallen. Anstatt in der Wohnung die Tapeten anzuhängen, hat sich der Berthold entschieden, ohne sie ins Stadion zu gehen. Sie soll allein die Tapeten anhängen, soll allein den Schlafzimmerschrank aufbauen, was vorgesehen war. Eigentlich wollten sie die Rechnungen immer gemeinsam bezahlen. Aber jetzt, seit kurzem, sagt Berthold, liebe Bertha, ich möchte erst noch vor unserer Hochzeit mal allein in die Karibik fliegen. Da brauche ich jeden Cent. Seltsam. Ob er nicht wenigstens so einen kleinen Anteil beisteuern könnte, fragt sie. Sagen wir doch mal 10%. Nee, das geht sich im Moment wirklich nicht aus. Später mal, wenn ich wieder flüssiger bin, dann bin ich bestimmt wieder mit dabei, um mich daran zu beteiligen. Bertha fühlt sich komisch und überlegt sich, hat er vielleicht eine andere? Nein, bestimmt nicht, denn jeden Sonntag himmelt er sie an und versichert ihr seine Liebe und seine Treue und sagt dann, keine ist wie du, niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, Bertha, es bleibt, keine ist wie du. Und sie glaubt ihm. Bertha liebt Berthold, aber sie ist sich nicht mehr so ganz sicher. Bei ihm, was er sagt, stimmt nicht mit dem überein, was er tut. So wie ich Jesus kenne, würde er an dieser Stelle Amen sagen. Er würde die Leute heimschicken. Und am nächsten Tag würde er mit ihnen, mit denen, die noch zurückkommen, gemeinsam überlegen, was sie an diesen Geschichten beobachten konnten. Wo sie sich wiederfinden konnten. Was diese Geschichte mit dem lebendigen Gott zu tun hat, würde er reflektieren. Nun, weil ich erstens nicht Jesus bin und Sie zweitens vielleicht etwas mehr von einer Predigt erwarten und ich drittens morgen wahrscheinlich allein da sitzen würde, möchte ich jetzt noch ein paar Takte dazu sagen, um das weiterzugeben, was mich hier berührt hat bei diesen Geschichten. Und um das Ganze auf ein gutes Fundament der Bibel zu stellen, lese ich uns jetzt mal ein paar Sätze von Paulus. Ganz zentrale Sätze, Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Sie können es gerne mitlesen auf den Blättern, die auf die Stühle verteilt waren, in englischer Sprache oder hier vorne dann auf Deutsch unseren Text. Da schreibt Paulus dieser Gemeinde in Rom Folgendes. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Soweit diese zentralen Sätze, die uns Paulus hier mit auf den Weg gibt. Am Anfang von diesem bemerkenswerten Absatz stellt Paulus dieses Wort Barmherzigkeit hin. Das ist für ihn die Grundlage. Und damit knüpft er an den ersten 8 Kapiteln seines Römerbriefes an. Da hat er lang und breit über 8 Kapitel hinweg entfaltet, wie groß und unermesslich diese großartige Barmherzigkeit Gottes und seine Liebe sind. Dann hat er 3 Kapitel für ein anderes Thema verwendet und hier knüpft er jetzt nun wieder an diesen ersten 8 Kapiteln an. Was für ein Glück bedeutet es für uns, dass Gott mit uns in einer Beziehung leben möchte. Gott will unser Partner sein, eine Lebensgemeinschaft mit uns eingehen. Und das nicht so auf derselben Ebene, so wie der Berthold seine Bertha auf derselben Ebene liebt und die Chrissy ihren Chris. Sondern hier möchte der allmächtige Gott, der König der Könige, mit Menschen zusammenleben, das Leben teilen. Ganz deutlich wird dies zum Beispiel in dieser zentralen Aussage im 5. Kapitel des Römerbriefs, also eben in unserem Buch, das wir haben. Da sagt Paulus sehr pointiert, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Da wird dieser ganze Kontrast erst einmal deutlich. Der allmächtige Gott stirbt für Menschen, die so ganz und gar nicht zu ihm passen wollen. Da bleibt einem doch die Spucke weg, oder? Um das mal zu verdeutlichen, was sich an Karfreitag draußen vor den Toren Jerusalems abgespielt hat, ein kleines, aber krasses Beispiel. Sie kennen doch bestimmt die Krötenwanderungen in jedem Frühjahr. Ja, so zwischen Rümingen und Wolbach, da stehen solche Krötenzäune und sowas, ja. Genau, das ist so eine davon, richtig. Also tausende Kröten ziehen ihrem Instinkt folgend jedes Jahr zu dem Gewässer, aus dem sie herkommen, um sich zu paaren und ihren Laich abzulegen. Und um die Kröten jetzt auf diesem Weg vor den Autofahrern zu schützen, werden jetzt Zäune und Übergänge geschaffen, manchmal sogar Tunnels gegraben. Und die Naturfreunde transportieren jetzt die Kröten von der einen Seite auf die andere Seite. Ja, Deutschland liebt seine Kröten. Viele Nachtstunden werden dafür verwendet, für eine absolut vorbildliche Angelegenheit, den Kröten das Leben zu retten und möglichst vielen Tieren, die so hilflos dem Straßenverkehr ausgesetzt sind, die andere Seite zu ermöglichen, zu erreichen. Nur das, was Jesus damals tat, geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Jesus kommt und jetzt im Bild gesprochen und wird einer von uns. Jesus wird quasi zu einer Kröte. Er stellt sich an die Straße, spricht ihre Sprache, ist voller Verständnis für sie, um ihnen jetzt den Weg zu zeigen, um auf die andere Seite zu kommen, um sie vor der tödlichen Gefahr zu warnen. Und als Beweis seiner Aufrichtigkeit und Liebe lässt er sich vom rechten Vorderreifen eines Autos überrollen. Das war Karfreitag. Jesus stirbt, um uns die Rettung zu ermöglichen. Es gab für die Menschen nur diese eine Chance, gerettet zu werden. Gott musste Mensch werden. Gott musste selber sterben, sonst bleibt die andere Seite Gottes Herrlichkeit für immer verschlossen. Wir kommen da nicht rüber, weil jedem Menschen ausnahmslos, der auf dieser Erde lebt und jemals leben wird, die nötige Qualifikation für die andere Seite fehlt. Wir kommen nicht rüber. Das ist unser gemeinsames Dilemma. Oder in den Worten, die Paulus so verwendet, wir sind Sünder. Wir tragen Schuld in uns und befinden uns auf der falschen Seite der Straße. Das ewige Leben, der Himmel, ist unerreichbar für uns. Nur Gott war nicht zufrieden mit dieser Situation, mit diesem Zustand. Es ging Gott an die Nieren. Hilflos mit anzusehen, wie eine Generation nach der anderen auf der falschen Seite stirbt. Und diese Eigenschaft nennt Paulus Barmherzigkeit. Es geht Gott an die Nieren. Die Menschen, die bei Gott schon alle miteinander, schon so lange, schon vor ihrer Geburt einen Stein im Brett haben, verursachen bei Gott Schmerzen wie Nierensteine. Er hält es kaum mehr aus. Er muss was dagegen tun, dass Menschen verloren gehen. Und so entschließt sich Gott in Jesus, Mensch zu werden. Er will zu ihnen kommen, auf die andere Seite. Lieber will er selber sterben, als die Tragödien der menschlichen Tode ohne Aussicht jemals bei ihm auf seiner Seite anzukommen, mit ansehen zu müssen. Vielleicht, so ist seine Hoffnung, vielleicht hören sie auf meinen Sohn, wenn er ihre Sprache spricht, wenn er einer von ihnen wird. Vielleicht sind sie von dieser unermesslich großen Liebe, die uns an Karfreitag entgegenkommt, zu überzeugen. Vielleicht, hoffentlich, folgen sie ihm und vertrauen ihm ihr Leben an. Allein der Versuch ist es schon wert. Und wenn es nur wenige sind, der Weg zu diesem Kreuz wird sich lohnen. Wenn Menschen nun Christen werden, beginnen sie eine Beziehung zu Jesus Christus. Aber nicht nur so wie bei Chris und Chrissy und Bertha und Berthold, so auf derselben Ebene. Die Beziehung zu Jesus ist zwischen Gott und den Menschen zustande gekommen. Und das bereits zu einem Zeitpunkt, als sie im Bild gesprochen noch die Kröten waren, die Sünder. Und da bleibt einem doch wirklich die Spucke weg. Die Frage nun ist, die Paulus hier aufwirft in seinem Abschnitt, wie fällt nun unsere Reaktion aus? Diese Barmherzigkeit, diese Liebe, die erkennen wir spätestens an diesem Kreuz an Karfreitag. Aber was machen wir jetzt damit? Wie fällt unsere Antwort aus? Was tun wir Menschen mit so viel Liebe und Barmherzigkeit, die uns hier begegnen? Was ist unsere Antwort auf die am Kreuz ausgestreckten Arme von Jesus? Die Antwort von Chris auf die Liebe von Chrissy sah anders aus als die Antwort von Berthold auf die Liebe seiner Bertha. Wir merken also, man kann auf Liebe unterschiedlich reagieren. Wenn wir jetzt über unsere Antwort, unsere persönliche Antwort nachdenken, finde ich es erstmal entscheidend zu wissen, was erwartet denn Gott von uns? Worauf zielt denn Gottes unbeschreibliche Liebe in unserem Leben ab? Was will er erreichen? Der bedeutende Theologe des letzten Jahrhunderts, Adolf Schlatter, hat es mal so formuliert. Ich zitiere ihn jetzt mal. Er sagt, die Einzigartigkeit Gottes, also seine Erhabenheit, seine Größe, seine Majestät, die Einzigartigkeit Gottes, die unsere Beziehung zu ihm über alles erhebt, was sonst noch berührt, macht, dass die ihm dargebrachte Liebe, also was wir jetzt tun, unsere dargebrachte Liebe, unser ganzes Denken und unseren ganzen Willen bestimmt. Was sich ihr, also dieser Liebe, nicht unterordnet und als Mittel anschließt, wird uns zur Sünde. Wir stellen Gott jetzt nicht neben anderes, somit unseren Gottesdienst neben andere Pflichten. Er ist die Pflicht, die wir haben, die ganze. Weil wir Gott dienen, haben wir nicht mehrere nebeneinander stehende Berufe, sondern unser einziges Ziel, dass unserem Leben die starke Einheit und unserer Gemeinschaft die Vollständigkeit verschafft, weil es uns alle ganz beschäftigt, ist er. Zitat Ende. Wir würden es heute vielleicht so ausdrücken. Alles, was sie sind und haben, haben die Christen dieser einmaligen Liebesbeziehung untergeordnet. Es ist das Größte, was sie sich auch irgendwie nur vorstellen konnten. Diese Liebesbeziehung prägt ihr Denken, ihr Wollen, ihr Tun. Nichts und niemand nimmt größeren Einfluss auf ihr Leben als der allmächtige und barmherzige Gott. Diese abgrundtiefe Liebe Gottes, mit der er ihnen begegnet, will sie dazu bewegen, ihn nun ebenfalls von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und allen ihren Kräften wiederum zu lieben. In dem zitierten Abschnitt schlägt Paulus nun in dieselbe Kerbe, wenn er schreibt, ich fordere euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Soweit Paulus. Gott will also, dass wir Menschen uns ihm hingeben. Es geht ihm nicht nur um irgendwelche Lippenbekenntnisse, um unsere Einstimmung in der Lobpreiszeit. Es geht ihm nicht nur um ein paar gute Gedanken in sentimentalen Momenten. Es ist nicht sein Ziel, dass wir ihm alle paar Wochen 90 Minuten unserer Sonntagsgestaltung widmen. Es geht ihm nicht nur darum, unseren Lebensstil etwas christlicher anzuhauchen oder die 10 Gebote etwas stärker in unserem Leben zu berücksichtigen. Er will unser Leben, unser ganzes Leben, komplett, alles. Das ist Gottesdienst, wie er in seinen Augen zählt. Keine 90 Minuten Veranstaltung, sondern Jesus, hier hast du mein ganzes Leben. Ich will es für dich leben, so wie du für mich gelebt hast. Ich will mich für dich investieren, so wie du alles gegeben hast. Dir will ich dienen, mit allem, was ich bin und habe. Ich will dich nicht mit ein paar Kröten im Klingelbeutel abspeisen. Ich bin selber mein Opfer. Hier hast du mich. Meine Gedanken, mein Wollen, meine Gefühle, meine Gaben, mein Besitz, meine Zeit, mein Herz, alles. Ich will dorthin gehen, wo du mich haben willst. Ich will das meiden, wohin du mich nicht begleiten möchtest. Mein Leben soll sich nach dir richten, nicht meine Umgebung. Oder die Signale aus der Werbung sollen den Ausschlag geben für das, was ich tue, sondern du. Du bist der, um den sich mein Leben drehen soll. Du bist das Zentrum meines Universums und ich will als Planet um dich meine Kreise ziehen. An dir soll sich mein Verhalten ausrichten. Ich will, dass meine Gedanken und Entscheidungen von dir geprägt sind. Ich will mit dir Zeit verbringen, um dich kennenzulernen und dich zu erfahren, herauszufinden, was dir wichtig ist, wie du denkst. Deinen Willen suche ich und denke darüber nach. Dir will ich gehorchen, konsequent und ohne falsche Kompromisse. Dabei will ich akzeptieren, dass ich mich nicht mit den anderen, die als Christen unterwegs sind, vergleichen kann. Du hast sie anders gemacht und anders begabt. Ich will bei dem bleiben, was du mir gibst, ohne mich zu überschätzen oder auf andere neidisch zu werden. Ich möchte deine Gaben ins Spiel bringen, die du mir gegeben hast. Wenn das deinem Wunsch entspricht, dann kannst du das gleich in stillen Augenblicken festmachen, um Jesus dein Leben so zur Verfügung zu stellen. Du kannst auch hier vorne kommen und Mitarbeiter unserer PrayStation, die hier vorne bereit sitzen werden, um ein Gebet bitten, dass sie es mit dir gemeinsam festmachen. Entscheidend wird aber sein, dass es nicht nur bei Absichten oder Worten bleibt, sondern praktisch wird. Wenn zwei, die sich lieben, ihre gemeinsame zukünftige Wohnung einrichten, helfen sie sich doch auch gegenseitig und bezahlen die Rechnungen gemeinsam. Es ist ja ihre gemeinsame Wohnung, ihre gemeinsame Zukunft. Nicht anders verhält es sich, wenn Gott hier Gemeinde baut. Das ist unser gemeinsames Projekt, unsere gemeinsame Wohnung. Gott will, dass die Christen sich für dieses einmalige Projekt einbeziehen lassen. Dafür hat er ihnen diese ganzen persönlichen Begabungen gegeben, die sie jetzt wieder einsetzen sollen, dass Gemeinde gebaut wird. Diese Begabungen sind wie so ein Handwerkszeug, die der Heilige Geist jedem Christen zur Verfügung stellt. Und damit soll nun etwas für Gott getan werden. Das heißt, Gott arbeitet hier mit uns, solange wir hier leben, an unserer gemeinsamen Wohnung. Er ist in der Gemeinde zu Hause und die Christen ebenfalls. Und wenn wir in Liebe miteinander verbunden sind, dann ist es doch klar, dass wir uns auch dafür für unser gemeinsames Projekt einspannen lassen. In der Perspektive, die Paulus einnimmt, sieht er die Christen so unmittelbar mit Jesus verbunden wie ein Kopf mit dem Rest des Körpers. Also es ist weit mehr als nur eine Liebesbeziehung zwischen zwei Partnern auf Augenhöhe. Es ist eine organische Verbundenheit von Kopf mit dem Körper. Jeder Einzelne, der als Christ zu diesem Körper dazugehört, übernimmt jetzt die Rolle irgendeines Körperteils, eines Körperorgans. Und der Kopf steuert nun jede einzelne Lebens- und Körperfunktion. Gesund und vital ist der Körper nur dann, wenn jeder auch seine Aufgabe wahrnimmt. Wenn sich die Lunge verabschiedet, hat der Körper ein Problem. Wenn der Finger gebrochen ist, ist es zwar nur einer von 10, bei den meisten, aber irgendwie ist doch der ganze Körper beeinträchtigt mit diesem schmerzhaften Bruch. Wir betrachten ja in diesen Wochen insgesamt 10 verschiedene Kennzeichen für eine gesunde, lebendige und vitale Gemeinde. Das ist ja unser Ausgangspunkt. Und wie vielleicht bei kaum einem anderen dieser 10 Kennzeichen hat der einzelne Christ solch unmittelbaren Einfluss auf die Lebendigkeit einer Gemeinde wie bei diesem hier. Da kann jeder Einzelne maßgeblich zur Gesundheit und zur Vitalität einer ganzen Gemeinde beitragen, indem er die Aufgabe wahrnimmt, die seiner Begabung entspricht und sich eben nicht zurückzieht. Die Antwort auf die Liebe und Barmherzigkeit von Jesus Christus kannst aber nur du allein geben. Du allein kannst diese Frage beantworten, ob du mehr so bist wie Chris oder doch eher dem Berthold ähnelst, der in die Karibik will. Bist du mehr derjenige, der sich aus lauter Liebe für die gemeinsamen Ziele hingibt und investiert? Oder bist du mehr derjenige, bei dem sich die Liebe auf leere Worte und viel heiße Luft reduziert? Ist für dich Gottesdienst eine Veranstaltung von 90 Minuten? Oder ist für dich Gottesdienst eine Lebenseinstellung? Es ist allein deine Antwort, die du auf die Liebe von Jesus Christus gibst. Ich möchte jetzt einige Momente, Augenblicke der Stille anbieten, dass jeder ganz persönlich seine Antwort Jesus gegenüber in der Stille in Gedanken formulieren kann. Und wenn jemand einen Entschluss festmachen möchte und gerne Gebetsunterstützung für diesen eingeschlagenen Weg in Anspruch nehmen möchte, kannst du gleich hier nach vorne kommen. Mitarbeiter der PrayStation beten mit dir und für dich. Aber erstmal die Momente der Stille, wo jeder ganz persönlich Gott seine Antwort geben kann. Ich beende die Stille dann mit einem Gebet von hier vorne. Jesus Christus, es ist ein Wunder. diese Liebe, die du uns entgegenbringst, die dich zu diesem hingegebenen Opfer bewegt hat, dein Leben zu geben, auf diese grausame Weise an ein Kreuz festgenagelt zu werden und dort jämmerlich sein Leben auszuhauchen. Es ist ein Wunder, dass du das für uns getan hast. Diese Liebe, wir haben sie nicht verdient. Und wir können sie auch niemals, auch nur annähernd in demselben Maß widerspiegeln. Aber Jesus, du sollst unser Herz bekommen. Du sollst unseren Entschluss bekommen. Wir möchten uns dir hingeben als ein lebendiges, heiliges und dir wohlgefälliges Opfer. Wir möchten diese Beziehung von unserer Seite auch uns für dich investieren. Du sollst nicht nur ein Programmpunkt auf unserer Wochenagenda sein, neben anderen, sondern du sollst das Ziel und der Inhalt unseres ganzen Lebens sein. Alles, Herr, 100%. Amen.
Ja, Markus, vielen Dank für die Predigt.